Am Palmsonntag lese ich uns als Einstimmung auf die Predigt die Verse 1 bis 11 aus Markus 11 vor, in der Übersetzung nach Hoffnung für alle. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in der Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage und Bethanien erreichten, zwei Ortschaften am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus mit dem Auftrag: Geht in das Dorf da vorne, gleich am Ortseingang, werdet ihr einen jungen Esel finden, der dort angebunden ist. Auf ihm ist noch nie jemand geritten, bindet ihn los und bringt ihn her. Sollte jemand fragen, was ihr da tut, dann sagt einfach: Der Herr braucht das Tier, aber ihr werdet es bald wieder zurückschicken. Sie machten sich auf den Weg und fanden den Esel draußen auf der Straße an ein Hoftor angebunden und sie banden ihn los. Aber einige Leute, die dabei standen, fragten: Was macht ihr denn da? Warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und da ließ man sie gewähren. Die Jünger brachten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel auf das Tier und er setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider als Teppich vor ihm aus, andere legten Zweige auf den Weg, die sie von den Bäumen auf den Feldern abgerissen hatten. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen: Gelobt sei Gott und gepriesen sei, der in seinem Auftrag kommt. Gesegnet sei das Königreich unseres Vorfahren Davids, das nun kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. So zog Jesus in Jerusalem ein.
Einzug Jesu in Jerusalem. Wir haben die Geschichte gehört. Menschen am Straßenrand, die ihren neuen König kommen sehen. So wird erzählt. Richtig. Und doch auch wieder nicht richtig. Sie haben den Regime-Change erwartet. Aber es kam etwas ganz anderes. Sie haben den neuen König gesehen, aber ihre Vorstellungen waren verkehrt. Sie sehen nicht vorweg, was kommen wird. Die Jünger Jesu haben ihn 3 Jahre lang gesehen, haben ihn begleitet und doch haben sie in all der Tiefe vieles nicht verstanden. So können wir in den Evangelien lesen. Ja, wir Menschen sehen oft, was wir sehen wollen, aber nicht das, was wirklich ist. Wir sehen, was wir kennen und ziehen daraus dann unsere Schlüsse. Jesus sieht so oft ganz anders, überraschend anders. Und darum geht es in folgender Geschichte. Ich lese uns aus Markus 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon dem Aussätzigen zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: Lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Was Menschen sehen und was Jesus sieht, darum geht es auch in dieser Geschichte. Liebe Gemeinde, worüber ist da überhaupt zu sprechen bei dieser Geschichte? Über die Liebe dieser Frau zu Jesus? Wie sehr sie das zum Ausdruck gebracht hat? Und dann wäre das Ziel, dass wir sagen, ja, wir sollen Jesus auch so lieben. Aber dazu ist dieser Text zu einmalig. Diese Geschichte kommt einmal in der Bibel vor, nicht immer wieder. Oder ist zu reden über die Hilfe für die Armen. Das Ziel wäre dann zu sagen, ja, das ist jetzt dran. Jesus ist ja nicht mehr sichtbar, sondern das gilt, was ihr an anderer Stelle gesagt habt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Aber was soll dann diese Geschichte und dieser Platz, den die Frau in der Verkündigung des Evangeliums durch Jesus bekommt? Und überhaupt, hat Jesus nicht gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt? Widerspricht das nicht dem, was er hier sagt, dass er sagt, es wird eine Zeit geben, wo er nicht mehr bei den Jüngern ist? Und damit sind wir schon mittendrin in der menschlichen Sicht der Dinge, wie wir Menschen das sehen. Und darum soll es zunächst einmal gehen in einem ersten großen Gedankenkreis, was Menschen so sehen. Menschen sehen in dieser Geschichte die Vergeudung. Da gehe ich in Süddeutschland in eine Barockkirche, in eine alte Kirche, die Wieskirche zum Beispiel, mancher kennt sie vielleicht, oder die Asamkirche in München, und ich werde erschlagen und ich werde erdrückt von all dem Prunk, von den Bildern, von dem Marmor, von all dem Gold, von den Altären, von den Kunstwerken, die in diesen Kirchen zu finden sind. Vergeudung? Viel zu viel? Oder Ausdruck der Liebe zu Jesus? Die Menschen, die das geschaffen haben, da gezeigt haben? Was hat die Menschen, die das erbaut haben, die das erdacht, die das geplant und durchgeführt haben, was hat sie angetrieben? Eins wollten sie mit Sicherheit nicht, eine Touristenattraktion bauen. Und doch steht die Frage im Raum, was hätte man mit dem Geld nicht alles machen können? Wie ist das mit dem Reichtum der Kirche? Fragen manche gerade im Blick auf die römisch-katholische Kirche. Da bauen Gemeinden, auch freikirchliche Gemeinden, tolle Gemeindehäuser, wir haben auch eins. Man leistet sich manchen Luxus darin, eine Orgel, ein Klavier, aufwendige Technik, die viel Geld kostet oder eine tolle Küche. Und man kann fragen, ist das nicht Vergeudung, ging es nicht billiger, ging es nicht einfacher oder vielleicht sogar auch ohne? Welchen Luxus leisten wir uns für Jesus und für seine Sache? Und dann ist da diese Geschichte, die wir eben gehört haben. Jesus ist zu Tisch, feierlich, er ist zu Gast in Bethanien. Wir wissen nicht, wer dieser Simon war, von dem da die Rede ist, das Haus von Simon, dem Aussätzigen. Weder seine Person noch seine Geschichte ist wirklich bekannt. Die einzige Bemerkung ist eben dieser Zusatz zu seinem Namen, der Aussätzige. Er war also mal krank gewesen an Lepra oder einer anderen ähnlichen Hauterkrankung. Vielleicht lebt er auch gar nicht mehr und das Haus ist nur noch nach ihm benannt. Könnte auch sein. Und Simon war damals ein gängiger Modename, der kam sehr häufig vor und es gab unzählig viele Simons und deshalb musste man schon mal ein bisschen genauer erklären, welcher Simon gemeint war. Und da der Aussätzige, wenn es da einen gab mit dieser Geschichte, dann konnte man schon klar sagen, welcher Simon, welches Haus, aber seine Person an sich, die interessiert in dieser Geschichte nicht weiter. Und da kommt diese Frau zu Jesus. Auch sie wird nicht mit Namen genannt. Wir wissen nicht, wer es ist, allen Spekulationen zum Trotz, die manche darüber angestellt haben. Denn die Personen an sich sind in dieser Geschichte gar nicht so wichtig. Wichtig ist das Geschehen, das, was da passiert, was getan wird. Diese Frau, sie tut etwas völlig Unberechenbares. Schon, dass sie da in diese Tischgemeinschaft einbricht, das war aufsehenerregend genug. Vermutlich war das, so war das damals eine Männergesellschaft, die sich da getroffen hatte. Die Frauen waren anderswo. Und da kommt diese Frau und bricht da ein. Das gehörte sich nicht. Und dann erst das Öl. Ein teures Importprodukt. Sündhaft teuer. Ungefähr das Jahresgehalt eines Tagelöhners, eines Arbeiters, war der Wert dieses Fläschchens mit diesem Öl. Ein Jahresgehalt. Du kannst dir mal überlegen, wie viel das bei dir wäre. Und wenn überhaupt, dann tropfte man einem Gast, den man sehr wertschätzen wollte, von diesem Öl ein oder zwei Tropfen, vielleicht auch drei auf das Haupt. Und dann wurde das Gefäß fein säuberlich verschlossen und wieder zurückgestellt. Und diese Frau, sie zerbricht es, sie bricht oben alles ab und sie gießt das aus bis auf den letzten Tropfen. Dass da Einwände kommen, das ist wohl klar. Das Ganze spielt ja auch in der Zeit, wo das Passafest in Jerusalem kurz bevorstand. Und das war, das müssen wir uns auch klar machen, das war ein teures Vergnügen, ein solches Fest. Viele Menschen machten sich auf den Weg und reisten nach Jerusalem. Das tat man so, wenn es irgend ging. Eine solche Reise kostete schon Geld. Und dann saßen da an den Straßenrändern die Armen, die Bettler, die Blinden, die Kranken, die, die kein Einkommen hatten. Und es war Pflicht, ein Almosen zu geben. Daran kam man nicht vorbei. Und dann gab es den einen Zehnten, den man für Gott gab, und dann gab es auch einen zweiten Zehnten, den man als Almosen zu geben hatte für die Armen, für die Sozialfälle, wie wir heute sagen würden. Und da wären diese 300 Denare schon ein ganz gutes Finanzpolster gewesen. Da wäre man gut über die Runden gekommen für dieses Fest. Und man will sich der Not der Menschen ja auch nicht entziehen. Wenn die einem so auf den Pelz rücken, dann kann man an dieser Not nicht vorbei. Man will es auch nicht. Alles das sahen die Menschen damals. Das war ihre Blickart. Und ähnlich sehen wir es vermutlich auch heute. Und wir überlegen und wir wägen ab, was ist gut, was ist richtig, was ist das richtige Maß. Und wir sehen die Vergeudung und überlegen auch da, wie sinnvoll das ist. Diese Frau aber sieht Jesus. Sie sieht Jesus. Sie sieht ihn. Und sehr schnell, sehr spontan, so scheint es mir, tut sie etwas eigentlich Sinnloses. Eine schnell vergängliche Handlung. Was bleibt denn davon, von diesem Öl? Ein bisschen Geruch im Raum, morgen alles weg. Sie tat, was sie konnte, heißt es, sie tat das, was sie konnte und was sie ihr möglich war. Sie gab, was sie hatte. Da fällt mir eine andere Geschichte ein, viele, denke ich, werden sie auch kennen, wo auch eine Frau ist, die tut, was sie kann, die gibt, was sie hat. Eine arme Witwe, so heißt es, sie hat noch zwei kleine Münzen und sie gibt sie in die Kasse am Tempel. Sie gibt ihr ganzes Leben hin, so formuliert das Jesus, der das beobachtet. Zwei kleine Pfennige, zwei Schärflein, wie es in den alten Übersetzungen heißt, die werden in der Kasse kaum bemerkt werden. Aber sie gibt ihr ganzes Leben hin, sagt Jesus. Zwei Frauen, die geben, was sie haben, die alles geben. Eigentlich menschlich gesehen völlig unvernünftig und sinnlos. Die tun das einfach, weil sie Gott im Blick haben. Weil sie Gott im Blick haben. Und beide werden von Jesus gelobt, beide werden von Jesus geschützt, beide werden von Jesus bestätigt. Diese Frau hier in unserer Geschichte, sie sieht Jesus und handelt. Und deshalb ist dann die Frage immer wieder, was sehen wir? Was sehen wir wirklich? Und wie rechnen wir dann mit dem, was wir sehen? Wie berechnen wir? Und dann gibt es so diese gesetzlichen Versuche, damit umzugehen, dass wir sagen, dann gib alles für Jesus, gib alles für Jesus. Für die Kirche, für die Gemeinde, heißt das dann oft im Konkreten. War oft so in der Kirchengeschichte und manche Sekten haben gut davon gelebt und manche Sektenführer auch. Und manche Kirchen tun es auch heute noch. Gib alles für Jesus und Menschen sacken es sich ein. Ist das die Aufgabe von Kirche, ist es die Aufgabe von Gemeinde, den Reichtum zu verwalten oder ist die Aufgabe, für die Armen zu sorgen? Man kann fragen, ist das überhaupt eine Alternative? Gibt es da abzustufen, was das gute Werk ist und was das bessere Werk ist? In unserer Geschichte zu neutestamentlicher Zeit, da war klar, Almosen geben, das war Pflicht. Tote zu salben, das war ein gutes Werk. Müssen wir das abstufen zwischen Pflicht und guten Werken? Geht das überhaupt? Mancher käme dann vielleicht zu dem Ergebnis, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Und er hat dann auch Jesu Wort auf seiner Seite, denn Jesus sagt genau das in der Begegnung mit dem sogenannten reichen Jüngling. Gib alles, verkaufe alles, was du hast, gib's den armen Leuten und folge mir nach. Aber es gibt kein solches Gesetz. Es wäre auch nicht praktikabel, ein solches Gesetz. Dann würden wir anfangen, festlegen zu wollen, was ist denn die Höchstmenge, die Höchstsumme und was ist die Mindestsumme. Mindestsumme wären dann also 2 kleine Münzen, 2 Pfennige, 2 Cent und das Höchste wäre dann ein Jahresgehalt. Aber so ist ja nun wahrlich nicht gemeint. Und schon gar nicht kann man diese Spontanität, dieses schnelle Handeln aus dem Sehen heraus fordern, ja, Liebe kann man nicht per Gesetz einfordern. Wenn wir auf Jesus sehen, dann ist das Gesetz zu Ende. Und wir müssen uns das wohl so sagen, vielleicht selber sagen oder auch sagen lassen, berechne nicht immer alles, was du tust. Berechnet nicht immer alles, was ihr tut, denn Liebe kann man nicht berechnen. Liebe ist unberechenbar. Liebe ist unberechenbar und Beziehungen sind nicht immer auszurechnen. Lass deinem Herzen freien Lauf, wenn es um Jesus geht. Was du auch sagst und was du tust, es wird eh kritisiert werden. Irgendeiner wird sich immer finden, der das kritisiert. Unvernünftig ist es auch immer, denn Glaube ist nicht logisch. Glaube ist auch nicht vernünftig, schon allein deshalb, weil Gottes Liebe zu uns nicht vernünftig ist. Und damit ist die Grundlage nicht vernünftig. Sicher darf und soll auch nicht die Unvernunft zum Gesetz werden. Das wäre dann auf der anderen Seite vom Pferd heruntergefallen. Unsere Geschichte ist ja nun eben auch einmalig und selbst Jesus ordnet sie so ein. Aber unsere Maßstäbe und unsere Vernunft und unsere Gesetzmäßigkeiten dürfen schon mal hinterfragt werden. Und damit unsere Sichtweise. Nun gucken wir uns an, wie Jesus das sieht. Wie sieht Jesus das? Jesus sieht die Menschen. Und er sieht, dass sie schutzbedürftig sind. In unserer Geschichte wird erzählt, dass diese Menschen da über diese Frau hergefallen sind. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe, hieß es da. Oder in der Luther-Übersetzung heißt es, sie fuhren sie an. Sie fuhren sie an. Sie stand im Kernpunkt der Kritik. Man hat versucht, sie fertig zu machen. Das verträgt keiner gut. Da wird man ganz klein, da wird man ganz unsicher. Ja, man fühlt sich angegriffen, man will sich vielleicht sogar wehren, tut es vielleicht auch wirklich und alles wird nur noch schlimmer, besser wird es dadurch nicht. Auch wir fallen schon mal über Menschen her. Wir fahren schon mal den einen oder anderen an. Wir machen anderen unsere Vorwürfe. Wir richten diese Menschen, wir verurteilen sie mit ihren Meinungen, mit ihren Taten oder auch mit ihren Untaten. Und Jesus sagt, lasst sie in Ruhe. Lasst diese Frau in Ruhe. Jesus gewährt dieser Frau einen Schutzraum. Er gewährt ihr einen Ruheraum. Selbst als man einmal eine Ehebrecherin zu ihm bringt, und sie steinigen will. Das Urteil ist klar. Aber Jesus sorgt dafür, dass diese Frau einen Schutzraum bekommt, einen Ruheraum bekommt, als die, die ihr Urteil über sie gefällt haben, dann nämlich am Ende alle weg waren. Jesus ist nicht tolerant in dem Sinne, dass er alles und jedes akzeptiert und gutheißt. Nein, das wahrlich nicht. Aber er lässt es zunächst einmal stehen und er beurteilt es auf seine Weise. Und er sieht die Menschen und er sieht, dass die Menschen Schutz brauchen, voreinander und manchmal sogar vor sich selber und er gewährt diesen Schutz. Jesus sieht die Menschen und er sieht auch hinter die Fassade. Und Jesus hinterfragt auch die, die da berechnen wollen, ob das überhaupt ehrlich ist. Wenn ihr wollt, sagt er, dann gebt den Armen, die habt ihr doch immer bei euch. Wenn ihr wollt, wollt ihr überhaupt? Oder ist das nur so ein vorgeschobenes Argument, um diese Frau fertig zu machen? Wollt ihr überhaupt? Jesus entlarvt die Kritik dieser Frau. Sie ist nicht ganz ehrlich gemeint. Man könnte doch dies oder das oder jenes, sagen wir ja auch schon mal. Man könnte doch, aber tun wir es? Wollen wir es? Setzen wir uns dafür ein? Sollten wir es nicht lieber eingestehen, dass wir manchmal gar nicht wollen, dass wir manchmal auch nicht können? Das würde uns vielleicht selbst schockieren und unser frommes Gewissen schockieren, aber es wäre manchmal vielleicht ehrlicher. Wenn wir rechnen, anfangen zu rechnen, tun wir es doch nicht immer nur so, dass unterm Strich was für uns dabei herauskommt, oder? Jesus sieht das alles. Er kritisiert es auch. Aber er lässt auch das stehen, er reitet da nicht unendlich lange darauf herum, denn er sieht weiter, er sieht noch etwas ganz anderes, er sieht Gottes Weg. Jesus ordnet das Handeln dieser Frau ganz anders ein, auch als sie selbst es eingeordnet hat. Jesus sagt, sie hat das für mein Begräbnis getan. Jesus ordnet das prophetisch ein, er deutet es auf seinen Tod. Das hatte die Frau sicherlich im Blick. Und dann ordnet er es heilsgeschichtlich ein, indem er sagt, das hat mit dem Weg Gottes zu tun, den ich hier gehe. Und er ordnet es missionsgeschichtlich ein und damit zieht er den Bogen bis zu uns heute, wenn er sagt, was diese Frau getan hat, wird überall da erzählt werden, wo die gute Nachricht von Jesus weitergesagt wird. Und so lesen wir diese Geschichte heute noch. Alles das hat Jesus nicht befohlen. Das hat er nicht gesteuert, das ist einfach an ihm und mit ihm so geschehen. Und doch ist Jesus das so wichtig, dass er es einordnen kann in diese großen Linien Gottes. Das ist Jesu Sichtweise. Eine Frau sieht Jesus und handelt. Und Jesus sieht dahinter den Weg Gottes mit ihm und mit der Welt. Ob uns das gelingt, mit den Augen Jesu zu sehen? Versuchen wir mal mit den Augen Jesu zu gucken. Schauen wir mal im Blick auf andere christliche Traditionen. Da stehe ich als protestantischer Christ, evangelisch geprägt, fragend vor der Innigkeit, mit der manche Menschen in orthodoxer oder in katholischer Tradition ihre Gebets- und ihre Anbetungsrituale leben. Vieles fällt mir ein, was ich daran falsch finde. Ich habe immer eine Frau vor Augen in der Geburtskirche in Bethlehem. Da gibt es eine Stelle, an der soll Jesus geboren worden sein. Da ist ein Stern irgendwie in den Boden eingelassen. Und diese Frau lag da auf diesem Boden, weinend an dieser Stelle. Und ich stehe kopfschüttelnd daneben und sage, ich weiß ja noch nicht mal, ob es da wirklich war. Keiner weiß es. Aber Jesus schaut schlicht auf die Liebe und auf die Hingabe, die Menschen darin zum Ausdruck bringen, in dem, wie sie ihren Glauben leben. Und vielleicht sollte ich das von ihm lernen. Und nicht einfach immer nur hinterfragen, wenn ich auf andere christliche Prägungen gucke. Mit den Augen Jesu sehen, lernen, auch im Streit der theologischen Meinungen. Was können Christen nicht darüber streiten, was richtig ist und was falsch ist? Wie nun die richtige Erkenntnis ist zu dieser oder jenen Frage. Aktuell treibt es eben viele um, wie ist das mit Homosexualität und mit queeren Menschen? Man hat sich darüber gestritten und streitet sich, wie ist das mit den Frauen in der Gemeinde? Früher gab es andere Fragen, man hat sich über die Sklaverei gestritten. Mit den Augen Jesu sehen lernen heißt vielleicht gar nicht an die erste Stelle zu setzen, was ist denn nun richtig und was ist verkehrt, sondern zu entdecken, was ist jedem Einzelnen in seiner Meinung, die er hat und in seiner Erkenntnis wichtig und warum ist ihm das wichtig? Welche Leidenschaft kommt da zum Ausdruck? Und das will ich erstmal entdecken und das will ich wertschätzen und dann kann man auch ganz anders über die Sachfragen reden. Ich weiß, warum dem anderen das wichtig ist, was ihm wichtig ist. Vielleicht gilt das auch für den Streit der Frömmigkeitsstile, mit den Augen Jesu sehen. Da steht so ein eher sachlich nüchtern geprägter Mensch, kopfschüttelnd vor einem, der in großer Emotion mit erhobenen Händen Gott preist und Lobpreislieder singt und sich fast in Trance singt, vielleicht mit Hunderten oder Tausenden anderen zusammen. Und der nüchterne Mensch steht daneben und sagt, was soll das? Aber welche Hingabe, welche Liebe zu Jesus kommt da zum Ausdruck, könnte ich ja auch mal fragen. Und der, der solchen Lobpreis gerne praktiziert, der steht vielleicht mit viel Unverständnis vor dem, der so ganz rational die Bibel liest, der sich hinsetzt und studiert und nachfragt und Bücher liest und diskutiert. Der meint, das braucht man doch gar nicht. Da steht ein Vers in der Bibel, dann ist doch alles klar zu diesem oder jenem Thema. Dass da noch anderes steht, könnte man ja auch mal entdecken. Welche Liebe zu Jesus kommt im Ausdruck, wenn einer ganz nüchtern und sachlich und mit viel rationalen Gedanken sich mit dem beschäftigt, was Gott uns sagen will in seinem Wort. Mit den Augen Jesu zu sehen, auch die Unterschiedlichkeit des Engagements. Da ist der, der sich für andere Menschen engagiert, der engagiert diakonisch tätig ist, der das tut, was Jesus ja auch hier in unserer Geschichte benennt für die Zeit, wenn er nicht sichtbar da ist, nämlich dieses, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und dann kümmert man sich um die Armen, um die Benachteiligten, um die Kranken. Oder dann ist da einer, der sich für die Umwelt engagiert, der in tiefer Liebe zu Gott einfach das tun will, was am Anfang der Bibel steht, nämlich seine Schöpfung bewahren. Ich will doch verantwortlich umgehen mit dem, was Gott uns da anvertraut hat. Und er setzt seine ganze Kreativität und seine Energie da rein. Und ein anderer hinterfragt den Sinn davon und sagt, es geht doch darum, die Menschen zu retten. Wir müssen doch evangelisieren und uns nicht da vertändeln. Oder da ist dann vielleicht der andere, der in frommer Innerlichkeit das Innere stärken will, der das fördern will, der viel Meditation braucht und der sagt, wir brauchen doch ein tief verwurzeltes geistliches Leben, um überhaupt durchzuhalten, um Glauben zu halten bis zum Ende. Heißt doch, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Der andere steht davor, sieht das und sagt, ist doch alles nur weltfremde, abgehobene Spinnerei. Ich bin überzeugt, Jesus sieht bei jedem, in all der Unterschiedlichkeit der Menschen, der Jüngerinnen und Jünger, die ihm nachfolgen, er sieht bei jedem die Liebe. Und er sieht bei jedem die Hingabe an ihn, die Menschen in dem, was sie tun und wie sie es tun, zum Ausdruck bringen. Wir werden gleich noch an die Mitarbeiter denken und Mitarbeiter segnen. Wie Jesus darauf sieht. Du setzt dich da ein in der Gemeinde und dann kommt da einer und sagt, ach, du warst nicht zu verstehen, du musst lauter sprechen und langsamer. Oder sagt einer, ah, der Ton war wieder verkehrt, den du da gesungen hast und überhaupt, das war das falsche Lied, was ihr da hattet und die Aussteuerung war schlecht, könnt ihr nicht einmal an den Knöpfen ein bisschen anders drehen und warum hast du nicht sauber gemacht, irgendwie diese oder jene Ecke ist noch dreckig und der Müll ist auch noch nicht weggebracht. Das mag ja alles richtig sein. Und in angemessener Form hilft vielleicht auch Kritik, dass manches noch besser wird. Aber Jesus schaut dich an und er sagt, danke. Danke für das, was du getan hast. Danke dafür, dass du dich eingesetzt hast, so wie du es getan hast, für meine Sache. Und dann denke ich, wenn ich mit den Augen Jesu gucke, die Frage müsste für mich doch vielmehr sein, was kann ich tun, damit dem anderen seine Mitarbeit Freude macht? Was kann ich tun, dass dem anderen seine Mitarbeit Freude macht? Kommen wir zum Schluss noch einmal auf unsere Geschichte zurück. Diese Geschichte stellt uns die Frage, dieses Evangelium von Jesus Christus, diese gute Nachricht vom Kreuz und von der Auferstehung, geht uns das noch unter die Haut, verändert das noch unser Leben? Bewirkt das wirklich etwas bei uns, wie bei dieser Frau? Oder ist es nur Tradition mit dem sonntäglichen Gottesdienst, den man besuchen kann oder auch nicht, mit den kirchlichen Festen, die für viele ja auch nur noch den Wert haben in der Freizeit und in der Möglichkeit, sich als Familie zu treffen. Jetzt feiern wir alle Jahre wieder Karfreitag und Ostern. Geht das noch an uns, diese Botschaft? Oder ist das nur theologische Gedankenspielerei, so nach dem Motto, naja, es rechtfertigt ja alle unser Tun, die Gnade deckt ja doch alles zu, was wir tun und denken, ist doch egal, trifft es uns noch? Trifft uns Jesus noch? Wenn wir Jesus sehen und ihm begegnen, dann beginnt Leben. Kein Leben, das in Rausch oder in Askese seinen Sinn hat, sondern ein Leben, das seine Erfüllung findet in der Gemeinschaft mit Menschen und in der Gemeinschaft mit Gott. Und dann kann das auch schon mal unvernünftig sein. Dann kann man schon mal etwas tun, bei dem alle anderen vielleicht den Kopf schütteln. Diese Frau, sie hatte einen offenen Blick, sie hatte wache und offene Augen für Jesus. Bei den anderen, die da drumherum waren, da weiß ich nicht einmal, ob sie wirklich offene Augen für die Armen gehabt hätten, die sie als vernünftiges Argument in die Waagschale geworfen haben. Und deshalb bleibt für mich am Ende: Öffne uns die Augen, Herr. Öffne uns die Augen, dass wir dich sehen, wie du bist, Herr Jesus. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir einander wahrnehmen mit dem, was wir brauchen und mit dem, was du uns geschenkt hast. Öffne uns die Augen, Herr, dass wir uns sehen, wie wir sind. Und öffne uns die Augen, Herr, dass wir dich sehen und dir begegnen. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe nun mit euch allen. Amen.